So, nach dem Vorspann, ratet mal, worum es heute geht. Überraschung. Rogate, betet. Johannes 16, Verse 23 bis 27, dann kommt was ziemlich Kompliziertes, das lasse ich mal weg. Und dann den Vers 33 noch. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die Zeit, dass ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkünden von meinem Vater. An jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Und dann, das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Amen. Bitten im Namen Jesu, das ist ein wunderbares Streitthema für Hauskreise. Ihr wisst, was ich meine. Es geht weniger darum, was das bedeutet, das will ich jetzt gleich auch versuchen zu erklären, als nützt das denn was? Ja, also wir haben ja natürlich auch alle die Erfahrung schon gemacht, dass wir gebetet haben und es ist nichts passiert oder nicht das, was wir wollten. Und nun ja, unser Predigttext beginnt mit dem Wort, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird es euch geben. Ganz einfach, das ist eine klare, eindeutige, wunderbare Zusage. Eine großartige Zusage, die Jesus da seinen Jüngern macht. Was aber heißt das? Zur Erklärung, es kommt gleich hinterher. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Und dieser Satz bezieht sich darauf, dass ja eigentlich die Jünger noch so mit einem Fuß im alten Bund leben. Da gab es Jesus ja noch nicht. Diese alttestamentliche Heilsordnung hat sehr wohl Gebete vorgesehen. In dieser war Jesus aber nicht näher bekannt, wie auch. Die Juden und sowohl auch die Jünger, die haben sicher viel gebetet. Wir kennen zum Beispiel die Psalmgebete oder das, was an Passa gebetet wurde und ähnliche Dinge viel mehr. Aber sie wussten noch nichts vom Heil durch Jesus. Sie hatten eine vage Vorstellung von einem Messias, aber was das bedeutet, wussten sie nicht. Und sie haben ja auch, wie wir von unseren Jüngern ja wissen, die Jesus schon selber erlebt haben, auch nicht wirklich gewusst, wie sie beten sollten. Sie haben ja Jesus selber gefragt, wie sollen wir denn beten? Und dann kam dieses berühmte Vater unser. Wie gesagt, Jesus war noch nicht als Mensch erschienen für die Juden. Er hatte sein Heilswerk noch nicht vollbracht. Er war noch nicht von den Toten auferstanden und zum Himmel aufgefahren. Und so konnten die Gläubigen im Alten Testament zwar beten, und Gott hat sie sicher auch erhört, aber sie hatten nicht wirklich eine Klarheit über ihr Verhältnis zu Gott. Gott hat sehr klar die Vergebung der Sünden verheißen. Es gab da auch verschiedene Mechanismen, die wir sicher alle kennen, zum Beispiel diesen berühmten Sündenbock, der dann einmal im Jahr in die Wüste geschickt wurde. Aber Sühne und Versöhnung durch Jesus waren eben noch nicht passiert. Und die Frage war bis dahin eigentlich offen, wie und warum Gott seinem Volk gnädig sein konnte und wie er das auf der anderen Seite mit seiner Gerechtigkeit in Einklang bringen könnte. Alttestamentliche Gläubige mussten ihre Beziehung zu Gott dadurch Gestalt verleihen, dass ein Priester stellvertretend für sie ins Allerheiligste ging. Selber zu Gott kommen konnten sie nicht. Das sollte sich nun aber alles ändern. Jesus, der ja Gottes Sohn ist und als solcher sich zum Opfer geben würde, um die Sünde der Menschen zu sühnen, würde den Gläubigen einen ganz neuen, freien und offenen Zugang zu Gott ermöglichen. Und dann kommt ein ganz wichtiger Satz, für mich ganz wichtig. Durch Jesus ist also Gott den Glaubenden gegenüber zum Vater geworden. Und wir wissen selber, wenn wir nicht einen Rabenvater gehabt hat, dass Väter in der Regel doch offen sind den Anliegen ihrer Kinder gegenüber. Das ist etwas ganz Neues, Gott, unser Vater. Aber um das wirklich begreifen zu können, musste man Jesus richtig erkennen. Und das ist wiederum die Aufgabe des Heiligen Geistes, den Jesus uns gegeben hat. Gott hat durch Propheten und Apostel geredet und sein Wort liegt uns in der Heiligen Schrift vor. Der Geist ist es aber, der uns Menschen das Herz auftut, sodass wir das Wort verstehen und an Jesus glauben können. Entscheidend ist es aber, dass wir durch den Heiligen Geist eben den Zugang zu Jesus finden, dass wir zu Jesus als unserem Bruder, zu unserem Herrn kommen können. Und wenn wir einmal erkannt haben, dass wir in Jesus Christus die eine große Brücke zum Vater haben, dann brauchen wir auch keine weiteren Mittler mehr, so wie zum Beispiel im Katholizismus eine Jungfrau Maria, in anderen Religionen Statuen und Götterbilder. Die Sehnsucht, Gott zu begegnen, gibt's eigentlich weltweit. Die Mystiker versenken sich. Wir haben Jesus, den Sohn Gottes selbst. Und in ihm dürfen wir zu Gott kommen als unserem Vater. Und an seiner Person können wir Gott selbst erkennen. Er sagt ja, wer mich sieht, sieht auch den Vater. Gott hat uns in ihm einen Fürsprecher gegeben, auf den wir uns berufen können. Wir dürfen im Namen Jesu beten. Und das alles steht im Raum, wenn wir darüber nachdenken, was es bedeutet, Gott im Namen Jesu anzurufen. Das alles muss man so ein bisschen im Hinterkopf haben, um das zu begreifen, was das eigentlich bedeutet. Wir erkennen aber daran, wie gnädig Gott ist, dass er sich uns so klar und persönlich offenbart, dass unsere Gebete nicht ins Leere gesprochen werden, sondern dass er ein Gott ist, der uns hört und den wir nun im Namen Jesu ansprechen können. Vater unser. Jesus fordert uns sogar regelrecht dazu auf. Dann möchte ich einiges sagen zum Wesen des Gebetes. Es gibt den berühmten Satz, Gott ist nur ein Gebet weit von uns entfernt. Ich wusste es auch nicht, ich habe gelesen, das ist von Nelly Sachs, eine jüdische Schriftstellerin. Nur ein Gebet weit von uns entfernt. Wenn wir beten, ist Gott also da, gegenwärtig mitten unter uns. Und um das Gebet, wie gesagt, geht es heute in erster Linie, Rogate. Nur ist Rogate, wenn man es wirklich wörtlich übersetzt, ein Befehl. Betet. Und das gefällt uns eigentlich nicht so gut. Weil wer wird schon gerne so moralisch aufgefordert? Das hört sich so an wie, ach du meine Güte, nun werde ich auch noch zum Beten aufgefordert. Nun betet mal schön. Das erinnert doch sehr an das Kind, das die leckeren Nudeln schon mampft, während die Mutter noch sagt, erst beten. Apropos Beten vor dem Essen. Tischgebet, und jetzt werde ich schon wieder moralisch, ist also auch Gebet. Das ist eigentlich ein Gebet, was auch jeder versteht. Sogar Gäste würden es verstehen. Und vielleicht wäre so ein Tischgebet sogar ein Zeugnis gegenüber Gästen. Naja, mag ja mancher sagen, so diese Tischgebete, sind so Floskeln, das ist Routine, das sind dann nur noch Worthülsen. Ja, möglich, das kann so sein. Ich muss euch sagen, ich persönlich versuche ganz bewusst auch diese routinemäßigen Tischgebete zu sprechen, weil ich mich selber dann immer erinnere, was ich eigentlich von Gott geschenkt bekommen habe, dass eigentlich nichts von selber kommt. Dass das, was da jetzt vor mir auf dem Tisch steht, auch wirklich ein Geschenk von Gott her ist. Und alles andere, was ich so habe, eben auch. Wir wissen schon, dass Tischgebete heute alles andere als selbstverständlich sind, auch unter Christen. Ich will ja gar keine Umfrage hier starten, aber heutzutage wäre es sicher interessant zu erfahren, wer eigentlich zu Hause noch betet. Ich muss da an diese kleine Geschichte denken. Der Besuch ist zu Hause, das Essen wird aufgetragen und dann sagt der fromme Gastgeber zu allen am Tisch, so, bevor wir jetzt essen, lasst uns doch noch beten. Daraufhin fragt einer der Gäste, wieso, ist mit dem Essen was nicht in Ordnung? Das kommt mir dann so vor wie, wir beten nur, wenn es Pilze gibt. Rogate betet. Es geht nicht um Anstand und Sitte. Es geht nicht um ein Tischgebet à la piep, 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 wir haben uns alle lieb. Auch wenn das mal immer wieder mal gesagt werden muss. Sondern es geht um diese Beziehung zu Gott, die dabei zum Ausdruck kommt. Und das ist das Hauptthema, Beziehung zu Gott. Auch beim Tischgebet übrigens. Und das habe ich hier deswegen so beispielhaft etwas ausgezogen, um es klarzumachen. Es geht um bleibende Beziehung. Um das Gebet, und jetzt sage ich wieder ein ganz großes Wort, was aber auch nicht von mir ist, als Atem der Seele. Atem der Seele, die ohne das Gespräch mit Gott verdorren würde, weil der Mensch, weil wir eben nicht vom Brot allein leben, auch nicht am Tisch. Jesus weiß das, wenn er in den sogenannten Abschiedsreden, in die unser Text ja hineingehört, das Beten hervorhebt als die Möglichkeit, mit Gott in Beziehung zu bleiben. Und um weniger geht's beim Gebet auch nicht. Ich habe den letzten Vers damit hinzugenommen, dieser berühmte Satz, in der Welt habt ihr Angst. Angst habt ihr, das bescheinigt Jesus den Seinen. In der Welt habt ihr Angst, das ist wohl wahr, und ihr habt auch zu Recht Angst, weil es oft genug zum Fürchten ist. Angst ist meistens das Resultat unserer eigenen Bilder, die wir in uns selber entwickeln, unserer Vorstellung, die wir davon haben, was jetzt auf uns zukommt. Unsere Bilder, die wir von der Gegenwart und von der Zukunft selbst entwerfen. Und mit dieser Angst umzugehen, fällt anders aus für uns, wenn wir hören, was Jesus sagt. Ich habe die Welt überwunden. Was ist das für eine Haltung, wenn wir müssen vor nichts Angst haben, weil wir das Ziel sehen? Selbst wenn der Weg dahin möglicherweise ein unschöner ist. Das kann durchaus sein. Es ist etwas anderes, über Angst im Gebet in der Not zu reden, wenn man in Freiheit lebt oder ob man wirklich in Bedrängnis lebt. Heute Morgen ist ja schon betont worden, wie gut wir es hier eigentlich haben. Aber wie anders mögen das unsere Schwestern und Brüder in Syrien, in Afrika oder all diesen Ländern, wo sie um des Glaubens willen verfolgt werden, hören und die in körperlicher Not und Gefahr schweben. Ja, sie haben Angst. Und ja, auch wir haben Angst. Und ja, nur Not lehrt beten. Wie denn auch nicht? Was gibt's denn sonst für eine Möglichkeit? Man muss sich doch nur an eine einzige Situation des eigenen Lebens erinnern, wo man aus wirklicher Not heraus, aus Hilflosigkeit, aus Verzweiflung und manchmal auch aus panischer Angst zu Gott gebetet hat. Und auch bei uns in Europa, im freien Deutschland, kennt jeder von uns wohl solche Situationen aus seinem eigenen Leben. Und wenn man dann betet, dann geschieht etwas. Dadurch werden aber Betende nicht zu Helden. Aber sie werden zu Menschen, die sich auf Gott einlassen und sich damit an dessen Seite stellen, an die Seite dessen, der von sich sagt, ich habe die Welt überwunden. Und für mich gehört es zu den wunderbaren Erfahrungen meines Christseins, zu erleben, dass das Gebet diese Kraft hat, Menschen in existenzieller Angst zu trösten und mit Hoffnung zu erfüllen. Und dabei geht es dann nicht um die ach so schönen Formulierungen eines geübten Beters. Manche können ja so richtig schön professionell beten. Mir hat auch mal jemand gesagt, du betest wie ein Pastor. Ich wusste nicht, ob ich mich darüber freuen sollte oder ärgern. Es geht manchmal um ganz andere Worte. Es geht um diese wunderbar bewährten Beteworte der Bibel, die einen Menschen trösten, wenn die schwachen Lippen am Ende des Lebens noch versuchen, etwa den Psalm 23 mitzubeten. Mein Hirte, grüne Aue, nichts mangeln, bleiben immer da. Und dann, und das sage ich, heute Morgen sind die Kids vom GU hier drin, ne? Ja, das sage ich euch deswegen, weil solche Gebete muss man lernen. dann, wenn man Zeit hat. Es gibt dieses berühmte deutsche Sprichwort, lerne in der Zeit, dann hast du in der Not. Nee, spare in der Zeit heißt das. Aber es stimmt auch mit dem Lernen in der Zeit, dann hast du in der Not. Dann könnt ihr darauf zurückgreifen, wenn es mal wirklich notwendig ist. Und ihr könnt dann nicht mehr darauf anfangen zu lernen, wenn es soweit ist. Deshalb ist es gut, dieses manche Dinge auch auswendig zu können. Dieses, was sagen die Franzosen, par cœur, also aus dem Herzen heraus wirklich zu können, dann hilft das. Wenn die Seele und der zerbrechliche Mensch sich einhüllt in dieses alte Gebet eines Menschen, der Gott wirklich vertraut hat, der sich einhüllt wie in einen wärmenden und schützenden Mantel, du erquickst meine Seele. Genau darum geht es im Gebet, um diesen Atem der Seele. Es geht darum, die bedrückenden, einengenden, beklemmenden Sorgen abzugeben und dazu zu kommen, zu sagen, aber du bereitest vor mir einen Tisch. Jesus bereitet auch seine Jünger auf diese Zeit vor. Das wird eine Zeit kommen, dass sie ohne ihn leben müssen, ohne seine Nähe und seine Worte, die er direkt zu ihnen spricht. Und wenn nichts mehr bleibt, wie es war, wenn ich nicht mehr bei euch sein werde, dann könnt ihr immer noch und immer wieder in meinem Namen zu Gott beten und er wird euch geben, was ihr wollt. Nein, was ihr braucht. Er wird euch geben, was ihr braucht. Und hier ist Jesus wieder mal Seelsorger der Seinen. Wenn nichts mehr so ist, wie es war, dann könnt ihr in meinem Namen beten. Und wenn ihr Angst habt in der Welt, sagt Jesus, dann kann euch das Gebet helfen. Es kann helfen und es wird helfen. Davon kann ich selber ein Lied singen. Es kann euch stärken und trösten in der Krankheit, der Trauer, der Angst, vielleicht sogar im Krieg, in Armut, in Hilflosigkeit, in Einsamkeit. Und wie gut ist es, wenn man dann beten und sein armes, zerbrechliches Leben, was man eigentlich nur dann wirklich auch als arm und zerbrechlich empfindet, Gott anbefehlen kann. Aber nicht nur Not lehrt beten. Jesus ermutigt die Seinen auch, um das zu bitten, was sie brauchen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Dazu eine kleine, ein bisschen rührende Geschichte. Die Psychotherapeutin Hannah Wolf schrieb am Ende ihres Lebens ein Büchlein, Der eigene Weg. Und da berichtet sie von einer Begebenheit aus ihrem eigenen Leben. In großer Hungersnot im Krieg fragte sie als Kind ihre Mutter einmal bei einem Spaziergang, kann der liebe Gott auch Brot backen? Ja, sagte die Mutter etwas betreten, er kann, aber jetzt im Krieg hat er Wichtigeres zu tun, als Brot zu backen. Aber die Kleine hörte nicht auf zu drängeln, weil sie Hunger hat. Was kann dann wichtiger sein als Brot? Und sie sagt, ich glaube, der liebe Gott wird uns Brot backen. Und schließlich, Mutter, schnell, wir müssen sofort nach Hause, der liebe Gott hat uns bestimmt Brot gebacken. Ein Segen, wer einen solchen Glauben hat. Sie stürzt die Treppe zu der kleinen Wohnung hoch und findet oben vor der Tür ein Brot. Mutter, der liebe Gott hat uns Brot gebacken. Zeitlebens blieb ihr klar, wenn ich bitte, dann hilft Gott. Gott hört mein Gebet. Natürlich auch dann, wenn man, wie wir schlauen Menschen, wissen und wenn man weiß, dass das Brot von einem Nachbar war, der 2 Lebensmittelmarken bekommen hatte und ein Brot für die Frau mit Kind abgegeben hat. Gott backt auch auf diese Weise Brot. Gott hilft oft durch Menschen und manchmal sogar durch mich. Ich muss oft daran denken, wenn ich solche Gebete spreche, dass unter Umständen dann Gott sagt, geh du doch selber. Ist gefährlich, für zu bitten, weil unter Umständen wird man aufgefordert, dann geh doch hin in meinem Namen und tu das. Gott hilft. Auch dann, wenn wir wissen, das wissen wir wohl alle, dass wir Gott schon ganz konkret die eine oder andere Bitte vorgelegt haben, die sich so nicht erfüllt hat. Das ist wohl wahr. Bittet Gott um alles, was ihr braucht. Bittet Gott in meinem Namen. Nochmal, im Namen Jesu beten, das heißt auch, dass die Gebete, die wir beten, die Bitten, die wir ihm vorlegen, im Geist Jesu sein sollen. In seinem Namen beten heißt auch aus dem Evangelium, aus dem, was wir wissen von Gott, heraus beten. Also beten aufgrund dessen, was Gott in Christus für uns getan hat. Das heißt ganz klar für mich, beten im Namen Jesu heißt, würde Jesus auch so beten? Würde er so beten, wie ich es gerade tue? Ich zitiere immer wieder gern, "Oh Lord, please buy me a Mercedes-Benz." Die Älteren kennen vielleicht noch dieses wunderschöne Lied von Janis Joplin. Ich weiß nicht, ob Gott dieses Gebet erhört hat. Im Namen Jesu beten, ich sage das mal ganz rational, verbietet es Einzelnen oder Gruppen, um ihre nationalen, kulturellen, ökonomischen oder gar konfessionellen Vorteile zu beten. Beten im Namen Jesu ist immer auch offen für das Ganze, was so weltweit passiert. Beten in seinem Namen ist frei von Egoismus, in welcher Form auch immer, und lebt auch immer aus dem Vertrauen, dass Gott die Seinen liebt und aus Angst und Enge erlöst. Und auch dann werden wir, und das ist mir auch schon oft passiert, immer wieder erleben, dass Gott uns enttäuscht. Aber nicht, weil er seine Zusage nicht hält, sondern weil ich mich getäuscht habe in dem, was ich von ihm erbeten habe, weil ich auch möglicherweise seinen Willen falsch interpretiert habe. Er ist Gott und er ist höher und weiser und mächtiger um Dimensionen, als ich das sein kann, im Überschauen dessen, welche Konsequenz mein Beten hat. Er ist der ewige Gott. Er hört, da bin ich ganz sicher. Und er wird eingreifen, da bin ich auch ganz sicher, aber nach seinem weisen Wollen. Und das ist immer gut für mich. Im Gottesdienst beten wir ja auch in seinem Namen. Wir beten so, wie es Jesus Christus uns gelehrt hat. Das ist immer so eine nette Einleitung zum Vaterunser. Wir können auch ganz einfach sagen, Vaterunser, der du bist im Himmel, Vaterunser. Merkt ihr die Distanz zwischen Gott und mir, diesen, den ich eben als so hoch und weise und ewig beschrieben habe, ist auf einmal weg. Auf einmal sind wir ganz dicht bei Gott. Vater unser, der du bist im Himmel. Nur ein Gebet weit von uns entfernt, so wie ich angefangen habe. Und sein Gebet zeigt uns, dass Beten mit Gott und uns untereinander verbindet. Ihr habt Angst in der Welt, ihr könnt in meinem Namen beten. Ihr könnt euch an Gott wenden, ihr könnt gemeinsam gegen eure Angst anbeten und mit diesem Gebet die Erfahrung teilen, dass Gott euch gibt. Eventuell auch, worum ihr bittet. Was für eine Macht des Gebetes in unserer Ohnmacht. Zu mir hat mal jemand gesagt, ich mache es mal ganz kurz, nützen die ganzen Gebete denn überhaupt? Ja, dazu würde ich sagen, ganz sicher. Ich kann es nur nicht beweisen. In der Regel kann man das, was dann passiert, auch ganz anders erklären. Ich kann nicht beweisen, dass Gott diese Gebete hört. Ich kann aber auch Folgendes entgegnen, so wie Martin Luther es gesagt hat. Gott braucht unsere Gebete nicht. Wir aber brauchen diese Gebete als den Atem unserer Seele. Und Gott braucht nur eins, dass wir uns ihm zuwenden. Wir können dann sagen, vor allen Dingen, ich selbst brauche dieses Gebet. Ich brauche es, um an Gottes Seite zu stehen, seine Nähe im Gebet zu spüren. Von ihm im Gebet die Gewissheit zu erhalten, dass er bei mir ist, dass er um die Angst meiner Seele weiß und auch ich weiß, was ich brauche. Nochmal, ich kann nicht beweisen, was die Gebete bewirken, beziehungsweise, dass Gott eingegriffen hat, möglicherweise sogar als Beweis seiner Allmacht, der ja auch immer wieder gefragt wird. Das geht wirklich nur im Glauben, das zu erfassen. Aber wir können auch nicht sagen, und niemand kann das sagen, wie es in dieser Welt, in unserer Gemeinde, in meinem Leben aussehen würde ohne das Gebet. Und auch niemand kann sagen, wie viele Menschen in Treue und aller Stille für uns beten. Kaum ein Kind weiß, wie oft Vater und Mutter zu Gott für dieses Kind beten. Nur Gott selbst weiß um die Beter und um unsere Gebete, die stammelnden, die seltenen, die bittenden, die zagenden, die schweigenden Gebete unserer Seele. Gott sei Dank, er weiß es. Manchmal schaffe ich es ja, einem Menschen in Problemen anzubieten, für ihn zu beten. Und dann berührt es mich auch immer sehr, wenn jemand zu mir sagt, ja, bitte bete für mich. Macht nicht jeder, aber manche sagen das dann. Und dieser Bitte möchte ich mich dann auch nicht entziehen. Und es ist sicher gut, wenn man sie auch an andere richten kann, wenn ich anderen sagen kann, bitte betet für mich. Und immer hoffe und wünsche ich, dass Gott für den anderen dann laut und vernehmlich spricht, dass auch er in diese Beziehung zu Gott kommt. Sein Wille geschehe. Noch eine ganz kurze Geschichte. Gebete wirken. Das wussten offenbar auch zwei, die sich ganz heftig gestritten haben. Sagt der eine, ich bete für sie, dass sie endlich einsehen, dass ich recht habe. Und der andere sagt, ich verbitte mir das. Ich bin nämlich überzeugt davon, dass Gebete wirken. Gott ist nur ein Gebet weit von uns entfernt. Mag die Distanz zwischen Gott und Menschen, zwischen Gott und mir auch manchmal im Leben als unüberwindbar empfunden werden, in mancher Situation als Gottes Ferne oder im schlimmsten Fall als Gottes Abwesenheit. So wie es auch Jesus am Kreuz erlebt hat, als er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann bleibt möglicherweise nur ein Sehnen im Herzen, ein schwaches Klopfen und Suchen nach Gottes Nähe. Aber das ist dann auch schon sehr, sehr viel. Und wenn es mich eben nur an diese eine Zusage erinnert, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Amen.